Feedback, bevor ich wirklich zu den Namen komme. Sie finden hier, Sie hier finden hier Prospekte einer weiteren Konferenz zu einem ähnlichen, weiterführenden, großrahmigeren Thema vor Google Suchmaschinen im analogen Zeitalter, die nächste Woche stattfinden wird. Und eine der Organisatoren ist hier unter uns, Anton Tantner. Ja, und ansonsten darf ich jetzt vorstellen, Bettina Kann, sie ist Leiterin, hat Geschichte, Ethnologie und Philosophie studiert und kam dann zur Nationalbibliothek und ist jetzt also Leiterin der Hauptabteilung Digitale Bibliothek.
Danke. Ja, vielen Dank auch für die Einladung, dass ich hier sein kann. Sie können alle unmöglichen Bildung ausfangen, jetzt im Nachhinein nicht zu launige YouTube-Videos versprechen. Es wird eher eine textlastigere Präsentation. Ich werde mich bemühen, jetzt nicht eine Dreiviertelstunde lang zu monologisieren und hoffe, dass alle fleißig mitdiskutieren. Kurzer Überblick, was wir jetzt für die nächste halbe Stunde vorgenommen haben. Ich möchte auf der einen Seite ein bisschen dieses Spannungsverhältnis zwischen traditionellen Bibliotheken, Suchmaschinen, auch Digitalisierung beleuchten. Auf der anderen Seite die Herausforderungen, die auf neuen Bibliotheken jetzt schon seit längerem hinzugekommen sind, aber auf die sie immer noch reagieren und vermehrt reagieren seit der Ankündigung von Google 2004. Dann auch ein bisschen auf die europäische Situation eingehen, welche Antworten hat Europa jetzt gefunden auf Google Search. Und wo steht Österreich und im Speziellen, wo steht die ÖNW? Ja, digitale Bibliotheken, das ist ja nichts Neues, es gibt seit ungefähr Mitte der 90er Jahre so als Erweiterung von traditionellen Bibliotheken, also so zum ersten Mal Bibliotheken sowohl mit dem Internet konfrontiert waren, aber auch mit einem neuen Scanner, mit der Möglichkeit, Digitalisierung zu machen. Und so sukzessive sind die neuen Medien in die Bibliothekslandschaft hineingeschliffen. So anfänglich mehr oder weniger unbemerkt und dann in Einzelprojekten in verschiedenen kleineren und größeren Bibliotheken. Und es hat dann relativ viele zerschlagende Initiativen gegeben und gibt es immer noch. Und parallel dazu immer wieder sehr große Versuche auf europäischer Ebene, Portallösungen, also wirklich die Zusammenschau vieler Projekte in einer Portallösung dann zu ermöglichen. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl an solchen Dienstleistungen, eine Vielzahl an verschiedenen Zugangsmöglichkeiten an digitalen Ressourcen, aber es fehlt, wenn ich jetzt von der nationalen Perspektive spreche, in Österreich definitiv an einer gemeinsamen Ausrichtung, an einer gemeinsamen Strategie und es fehlt immer noch an Content, was den Bibliotheksbereich anbelangt und im Hinblick auf Digitalisierung. Wir haben immer noch im Vergleich zu kommerziellen Bestrebungen einen viel kleineren Bestand digitalisiert als andere, wie zum Beispiel unter anderem Google. Das heißt, was immer noch fehlt in Bibliotheken, ist eine kritische Masse an diesen digitalen Inhalten. Es gibt immer noch sehr viele Insellösungen, sowohl im Bereich der Digitalisierung, aber auch im Bereich von Digital Repositories, also auch an institutionellen Datenbanken, wo zum Beispiel Hochschulschriftserver dazugehören, gibt es viele kleine Bestrebungen. Es fängt wirklich hier an der Universität Wien, wenn man sich das ein bisschen anschaut, damit an, dass Wissenschaftler selber ihre Sachen auf die Homepage stellen oder an den Instituten vielleicht noch was ein bisschen zusammengefasst wird. Aber ehrlich gesagt, den oder die normale Benutzerin von außen interessiert das nicht. Die schaut nicht, die krabbelt sich nicht durch eine ganze Homepage durch auf die einzelne Seite eines Wissenschaftlers, um dann vielleicht zu einem Artikel, der zufällig online gestellt wurde, zu kommen. Das ist nicht das, wie normale oder auch unsere an der ÖB, unsere Benutzerinnen und Benutzer recherchieren. Wir wollen einen großen Datenbestand, in dem sie Gefühle, Material finden und wählen. Und etwas, das auch auffallend ist, und das ist irgendwie so ja, offensichtlich unabwendbar, ich kann es mir anders nicht erklären, es fehlt tatsächlich die Nachhaltigkeit bei sehr vielen Initiativen. Es wird begonnen im Rahmen eines Projekts, das läuft dann noch 2 oder 3 Jahre, und dann ist das Projekt aus, und dann ist nicht dafür gesorgt, wie soll es weitergehen. Und das hat schon auch mit Strukturieren und Planung zu tun. Weil ich muss schon bei Projektbeginn daran denken, wie soll es nachher weitergehen und wer wird es nachher weiter unterstützen. Und das fehlt in sehr vielen Bereichen. Um auf den Auslöser dieser in den letzten Jahren zunehmenden Initiativen zu kommen, Google Book Search, Sie wissen ja, worum es geht. 2004 haben die Großsundig angekündigt, sie wollen 15 Millionen Bücher innerhalb von 6 Jahren digitalisieren, haben also mit einigen angloamerikanischen Bibliotheken begonnen, das mittlerweile aber auch auf Europa, auf nicht englischsprachige europäische Bibliotheken ausgedehnt, wie zum Beispiel die Complutense in Madrid oder die Bayerische Staatsbibliothek für den deutschsprachigen Bereich, die auch in diesem Google Book Search Projekt drinnen sind. Und das Bestreben ist also von Google ja per se jetzt einmal ein Lehrer. Sie wollen Bücher im Volltext verfügbar machen, gratis zur Verfügung stellen und soweit urheberrechtlich nichts dagegen spricht, auch vollständig lesbar machen. Und es gab also darüber eine ganz, ganz intensive Berichterstattung und es wurde sehr stark in den Medien diskutiert. Und wenn man sich dieses Google Books Projekt ein bisschen näher betrachtet, besteht es aus 2 Komponenten. Es gibt diese Verlagsprojektkomponente und das Bibliothekenprojekt. Das Verlagsprojekt ist das, wo Google tatsächlich nur Snippets dann zur Verfügung stellt, also kurze Ausschnitte, und der Rest ist nur mehr entweder kostenpflichtig oder zugangsbeschränkt zugänglich. Das Bibliotheksprojekt sollte sich nur auf Urheberrechts- oder gemeinfreie Werke beziehen und soll auch einen PDF-Download zum Teil beinhalten. Das ist nicht sehr ausgeprägt, diese Komponente. Und ein E-Book-Reader wurde für 2006 ebenfalls. Es hat dann aber einen riesen Aufschrei natürlich in Amerika gegeben, nämlich dass das Urheberrecht umgekehrt würde, das amerikanische. Denn Google steht auf dem Prinzip, wenn ein Verlag oder ein Urheberrechtsträger nicht einverstanden ist mit der Digitalisierung, soll er sich melden und sie nehmen das sofort heraus. Und das wäre im Prinzip genau diese Umkehrung des Urheberrechtsprinzips. Zweiter Argument dann bei dieser Klage war, dass auch die sogar Ausschnitte, die zur Verfügung gestellt werden von geschützten Werken, immer noch, und da sind wir jetzt auch ein bisschen bei dem, was Sie angeschnitten haben, wieder gemixt werden können und zu neuen Inhalten zusammengefügt werden können. Und selbst die Indexierung, also die rein technische Durchsuchbarkeit, die das möglich machen dieser technischen Durchsuchbarkeit, wäre schon eigentlich unterliegt schon dem Urheberrecht und müsste schon die Erlaubnis des Rechtsträgers beinhalten. Und natürlich auch, dass die Verlagsseite dann sofort gemeint hat, naja, okay, das ist ganz klar, Google verfolgt damit auch einen kommerziellen Nutzen, das ist ja nicht einfach, weil sie alle so gut sind zur Welt und uns die Sachen gratis zur Verfügung stellen wollen. Die Fragen, die sich jetzt umgehen, insgesamt in der Debatte ergeben haben, waren rechtliche Fragen, ist es jetzt eine Urheberrechtsverletzung oder nicht? Und das Zweite, was natürlich sofort vor allem von öffentlich-rechtlichen Einrichtungen auch diskutiert wurde, diese kulturelle Definitionsmacht. Also, welche Folgen hat das für die nicht englischsprachige Welt? Werden nicht englischsprachige Bücher überhaupt dann noch einen Stellenwert haben? Sie kennen das nicht über Google auffindbar, es existiert nicht. Und auch die Tatsache, ist es okay, dass ein börsennotiertes Unternehmen, von dem man nicht weiß, wie lange es existieren wird, tatsächlich öffentlich-rechtliches Kulturgut unter Anführungszeichen vermarktet? Oder ist es nicht Aufgabe eigentlich von anderen Institutionen? Der Vorteil aber, und das ist ja das, sagen wir mal, infame an der Sache der Bibliotheken an diesem Projekt, ist, dass es eine der wenigen, wenn nicht die einzige Möglichkeit ist, im großen Stil Digitalisierung durchzuführen. Keine Bibliothek, die ich kenne, kann es sich leisten, aus eigenen Mitteln den gesamten Buchbestand zu digitalisieren. So, und jetzt kommt eine Firma und sagt, okay, wir machen das für euch, gebt uns eure Bestände, wir digitalisieren. Sie kriegt eine Kopie davon. Mit der könnt ihr auch machen, was ihr wollt, aber wir wollen es auch machen. Ich schaue die Bibliothek, schaue ich mir an, die Nein sagt. jetzt aus Kostengründen nicht vergessen sollte, und ich nehme ein bisschen das vorweg, wie schaut die Politik von Google in Zukunft mit diesen Digitalisaten aus? Sie sind jetzt gratis, wird das so bleiben, es garantiert niemand, sie legen sich das sicherlich auch in den Verträgen nicht fest, die Verträge sind ja auch nicht öffentlich. Allerdings konnte man bis vor kurzem noch den Vertrag mit einer amerikanischen Universitätsbibliothek in Nexon finden. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile schon vom Netz genommen ist, also einer dürfte irrtümlich einmal hineingerutscht sein. Aber prinzipiell sind die Verträge nicht öffentlich. Man weiß nicht, wofür hat sich Google committed oder wofür nicht. Und ich denke, dass es auch in Zukunft gerade bei Google Book Search eine Änderung des Wissensmodells geben wird. Wenn man sich den Trend anschaut, Sie haben es vielleicht in den letzten Wochen gehört, es gibt jetzt Google News Search hinkünftig, wo Sie eben mit großen Zeitungsverlagen ein Zeitungsarchiv aufbauen möchten. Und man sieht es jetzt schon ganz deutlich, nur ein ganz, ganz geringer Teil dieser Archivbeiträge ist dann tatsächlich gratis. Der Großteil ist kostenlos. Und es ist doch nur eine Frage der Zeit, bis es sich auch auf Google Book Search versucht wird, zu übertragen. Und die Verlagsschiene, die Google hat, also das Verlagsprojekt, ist auch das, was sie viel stärker forcieren, weil sie dann natürlich auch viel besser mitschneiden können. Da holen sie ja die Rechte der Verlage ein und da wird es garantiert ein Abkommen geben, okay, ein Teil der Einnahmen an den Verlag, ein Teil an Google. Ich glaube nicht, dass nur der Verlag mitschneiden wird. Und auch wenn man Google Book Search ein bisschen analysiert, kommt man drauf, dass ungefähr 80% der Werke nicht urheberrechtsfreie Werke sind, also sehr wohl aus dieser Verlagsschiene kommen, und nur 10% der Werke tatsächlich vollkommen urheberrechtsfrei sind. Es hat dann daraufhin sehr viele weitere Initiativen und Ankündigungen gegeben, also irgendwo ist so die Community ein bisschen aufgeschreckt dadurch und hat gemerkt, alle, jetzt müssen wir aber auch was unternehmen. Und dann gab es auf der einen Seite, das wurde heute schon angesprochen, die Open Content Alliance mit dem Internet Archive, übrigens auch das Internet Archive würde folgen, also über die Digitalisierung der Bibliotheken. Und die zahlen es nicht, da müssen die Bibliotheken das Geld aufbringen und sie übrigens digitalisieren. Da ist aber auch, sind aber auch Player wie Microsoft, Adobe, HP und andere dabei. Interessant in dem Zusammenhang ist, dass auch Microsoft geglaubt hat, dass das große Cash zu machen, hat also mit der British Library begonnen, ein großes Projekt aufzuziehen zur Digitalisierung des Bestandes. Und das ist heuer im Frühjahr wieder gestoppt worden, das Ganze. Also British Library sitzt jetzt auf einem Scannerpark, die Firmen, die da mit im Team waren, sitzen jetzt auch auf Scannern, die sie nicht auslassen können. Und Microsoft hat das gesamte Buchschiene für gestoppt und wird es nicht weiter verfolgen. So, das vergehe ich jetzt mal ganz kurz. Die Frage, die sich also für Bibliotheken jetzt in diesem Zusammenhang stellt, ist auf der einen Seite die, machen sie sich selber obsolet, indem sie alles digitalisieren, wer kommt dann noch in die Bibliothek, wenn alles zur Verfügung steht und von extern nutzbar ist? Und dann gibt es immer so diese Antwort auf, naja, immer wieder kommen und auch die gedruckten Bücher lesen wollen und das gedruckte Buch will nicht aussterben. Und dann gibt es natürlich auch das Argument, dass nur unter Anführungszeichen Bibliothekarinnen und Bibliothekare die Experten wiederum dafür sind, die also den Weg durch den Wissensdschungel weisen können. Und in Wirklichkeit ist es vollkommen Schwachsinn, weil die Benutzerinnen und die Benutzer aus unserer Erfahrung nach einfach im Internet deshalb recherchieren, weil sie hier 24 Stunden Zugriff haben, weil sie genau die Menge an Informationen haben, in der sie suchen wollen, nämlich möglichst viel an Informationen, dass sie niemanden fragen müssen, wie konkret ist denn jetzt diese Suche im Katalog zu machen, damit ich auf dieses Buch komme, dass ich das suche. Die Suche ist viel einfacher als in jedem Bibliothekskatalog. Der Benutzer braucht viel weniger Know-how, um diesen riesigen Datenbestand zu suchen. Das heißt, für die Bibliothek ist es de facto tatsächlich eine Bedrohung. was die Chance wiederum für Bibliotheken aber jetzt eigentlich ist, durch die neuen Technologien und vor allem durch die Web 2.0-Technologien, und das sind aber die Chancen, die eigentlich die Bibliotheken noch nicht ergriffen haben, das ist die, mit ihren Beständen wirklich buschiger rauszugehen, nämlich ihre Bestände genau in so Social Networks auch zu integrieren. Die einzige Bibliothek, die das im deutschsprachigen Raum, die ich kenne, das gemacht hat, war zum Beispiel die Bayerische Staatsbibliothek, die halt auf Second Life eine Bayerische Staatsbibliothek von da angekommen mit den digitalen Beständen. Also die Bibliotheken hätten heute wirklich die Möglichkeit, von ihren traditionellen Umgebungen wirklich komplett auf die virtuelle Welt hineinzuschiften. Das findet aber auch noch nicht in dem Ausmaß statt. Und ich gebe auch zu, ich habe es jetzt nicht verfolgt, und wie weit da wirklich die Zugriffe über diese Second-Life-Variante bei der DSB zum Beispiel gestiegen sind. Das Gute, das Google und diese ganze Debatte rundherum für die Bibliotheken gebracht hat, ist, dass wirklich zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal massiv erkannt worden ist von Seiten auch der Politik, dass Bibliotheken einfach Geld benötigen, um diese Dinge selbstständig machen zu können, wenn sie nicht wirklich eben auf solche PPP-Modelle angewiesen sein sollen. Was hat dann die Kommission gemacht? Die hat also die EU-Kommission, sie haben das auf europäischer Ebene erkannt. Unter anderem auch, weil der Leiter der Bibliothèque Nationale de France, der damalige Leiter, der Jean-Noël Chandanet, das Pamphlet gegen Google eigentlich geschrieben hat, also so wurde es zumindest verkauft, von Google die 4 Euro, gibt es mittlerweile auch auf Deutsch, und wobei es, also Google, sagen wir mal, in der Bibliothekswelt so als das Anti-Google verkauft, ist es aber de facto nicht, das ist eine kritische Auseinandersetzung damit. Es gab dann sofort eine Initiative und ein Abkommen zwischen Frankreich und Deutschland, ja, man macht eine eigene Suchmaschine. Das ist daraus geworden, wer sie heißen sollen. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, ob die Wege, die Geburt wirklich, hat sie Wege Geburt, eine mittelpraktikable Geburt erlebt.
Insgesamt fast 45 Millionen Euro für die Digitalisierung 2007
gegeben. Und insgesamt ist aber damit nur 1,4% des Gesamtbestandes der Bibliotheken digitalisiert worden. Es sind 4,1 Millionen Bücher digitalisiert vorhanden in europäischen Bibliotheken, aber 2 Millionen noch ausstellen. Und der Großteil dessen, was digitalisiert wurde, das finde ich sehr interessant, fällt auf Zeitungen. Also die Massendigitalisierung ist vor allem im Bereich von Zeitungen und Zeitschriften, aber Bücher, das ist dieses schmale 6%-Segment bei 2006, und es wird gesteigert bis 2012 auf 11%, das ist eigentlich ein sehr kleiner Teil. Und dieser Report hat eine sehr unbefriedigende Situation auch im Bereich natürlicher Copyright-Bestimmungen, im Bereich der Reisewerke und der Autofilm-Druckschriften festgestellt. Also der ganze rechtliche Bereich ist eigentlich für diese, wo man nicht, einfach nicht mehr genau weiß, auch gibt es da jetzt noch eine Rechteinhaber oder nicht. Das wäre das Problem der Reisewerke. Ist zum Beispiel etwas, was seit Jahren auch auf dem Papier der Kommission steht und wird immer weiter hinausgezogen. Ist auch in Österreich immer noch ungeklärt.
In Deutschland ist das immer.
Ja?
Dass die Internetrechte der Werke nachträglich der Verlag ist, nicht der Autor direkt verwendet.
Ja, aber wenn es den Verlag nicht mehr gibt.
Also, die sind direkt jetzt hier nicht mehr verwendet. Also, sie wollen einfach den Content, den ich habe, nicht mehr von mir sprechen, aber das ist
ja, dieser Report sagt im Prinzip nichts anderes, als dass viele Studien vorher schon gesagt haben, Zusammenarbeit mit innerhalb von Institutionen ist wirklich notwendig, um eine große Datenpool zu generieren, die wirklich ein Gegengewicht gegen die kommerziellen bieten können. Das funktioniert sehr gut, diese Kooperationen im Rahmen von den Projekten, aber parallel dazu muss einfach wirklich die Basisarbeit gefördert werden. So, ich erzähle Ihnen jetzt nicht jede einzelne Initiative der Kommission. Eine der wichtigsten war aber die sogenannte I-2010-Initiative 2005, auf der basieren eigentlich alle anderen Schritte. Das war zum ersten Mal wirklich als Reaktion auf Google, wo die Kommission gesagt hat, okay, wir brauchen jetzt eine ordentliche IKB-Strategie. Und ein Teil der IKB-Strategie sind eben Digital Libraries. Ich habe schon erwähnt, TEL, weil European Library ist derzeit das Portal aller europäischen Nationalbibliotheken, auch die ÖNW, ihr Datenbestand hineinfüttert. Dieses Portal soll bis 2010 erweitert werden, auch Museen und Archive, und wird auch einen neuen Namen bekommen, Europeana wird er heißen. Und das wird eben dann dieses gemeinsame, die eierlegende Wollmilchportal für alle Institutionen werden, wo man sich aber erst einmal einigen muss, über welche Protokolle zum Beispiel sollen die Daten geliefert werden, wie schaut der Metadatenstandard aus. Ich bin sehr skeptisch, inwieweit Archive, Museen und Bibliotheken da integrierbar sind, welche Standards sehr stark differieren. Innerhalb der Bibliothekswelt geht das ganz gut, es geht auch innerhalb der Archivwelt und der Museenwelt ganz gut, weil sie sich da schon auf einige Standards geeinigt haben. Aber die drei miteinander zu vernetzen, wird nicht trivial sein, aber auf technischer Ebene nicht. Sie können einmal versuchen, auch in den European Library zu recherchieren. Wenn Sie Glück haben, ist das ein Highlight des Tages, das funktioniert nicht immer, machen Sie das ganze Service einfach out of office. Aber ich hatte letztes Glück, es ging schnell, ich habe das gefunden, was ich wollte. Ich habe also wieder meine Vorträge abgebaut an dem Tag. Aber es ist ja ein Projekt, von dem man nicht weiß, wie es nachher weitergehen soll, weil es jetzt zwar von den Mitgliedsbeiträgen lebt, die die einzelnen Bibliotheken zahlen, aber wenn es ausläuft, und nicht in Europäer integriert wird, dann haben wir im Prinzip entweder ein totes Leben und ein Leben des Europäer oder zwei Parallelwelten. Also da wird sich dann noch zeigen, inwieweit Tell in Europäer dann auch integriert wird. Wobei es allen Beteiligten klar ist, dass es in Sinn macht, die Welt zusammenzufassen. Ja, jetzt komme ich noch kurz auf die Nationalbibliothek zu sprechen. Also wie gesagt, wir sind bei der European Library seit 2005 dabei und binden gerade unsere Kataloge schrittweise ein. Das hört sich immer so leicht an, so man liefert die Daten, und in der Praxis ist es eben aufgrund der Protokolle, und wir liefern über das schon erwähnte OAI-EMH-Protokoll, nicht immer so trivial, diese Welten miteinander zum Sprechen zu bringen. Wir sind aber auch in anderen EU-Projekten beteiligt, unter anderem zum Beispiel im Projekt Fell Plus. Da geht es um die Integration von Volltexten in das Portal Tell. Aber, das ist vielleicht auch in dem Rahmen interessant, wir sind auch involviert in das Projekt Planets. Das ist ein Projekt zur Langzeitarchivierung digitaler Inhalte. Und da soll wirklich ein Rahmen und ein aufgebaut werden, innerhalb dessen Institutionen testweise, aber dann auch in einem Echtbetrieb Daten zum Beispiel auf die Formate validieren lassen können oder Migrationen testweise durchspielen können oder dann in großen Bulks wirklich Daten umschicken und migrierte Daten wieder nach bestimmten Kriterien zurückbekommen. Und ein drittes großes Projekt, an dem wir gerade dran sind, ist Impact. Da geht es darum, die OCR von historischer Schrift, von Frakturschrift signifikant zu verbessern. Ich glaube, es ist allen hier klar, dass die Fraktur ganz, ganz große Probleme macht bei der Volltextdurchsuchbarkeit. Und das Projekt beschäftigt sich damit, den Apple Fine Reader, die einzige Software, die derzeit überhaupt in der Lage ist, einen halbwegs sinnvollen Output zu liefern, so weit zu verbessern, dass die OCR von Fraktur sinnvoll in Bibliotheken auch eingesetzt werden kann. Weil ich habe nichts davon, wenn ich Daten jetzt im derzeitigen Status durchjage und eine Erkennungsrate von maximal 75% kriege. Das ist indiskutabel. Das ist jedes Wort falsch, wenn Sie findet man nichts mehr. Zur Digitalisierung ganz kurz, wer auf die Homepage der ÖMB mal geschaut hat, erkennt unschwer, dass auch unser Schwerpunkt Massendigitalisierung von Zeitungen und Gesetzestexten ist, dass wir auf der anderen Seite auch kleinere Projekte haben, wie die Porträtsammlung des Bildarchivs zu digitalisieren. Wir haben ein Projekt über Papyri, über Inkunabel, über österreichische Erstausgaben und ein Digitalisierungsprojekt von Audiomaterialien, weil unsere Audiodaten einer der gefährdetsten, also die Tonträger, Tonbänder vor allem, einer der gefährdetsten Datenträger überhaupt ist. Das ist das, wo man wirklich am allerschnellsten was unternehmen muss. Bücher sind relativ
geduldig.
Und Pergament sowieso. Wir haben ungefähr, also an Zeitungen würde ich sagen, haben wir jetzt so an die 5 Millionen Zeitungsseiten online. Bei Büchern digitalisiert sind 800 Erstausgaben, 400 kommen jetzt einmal online. Nein.
Alles
in Mitspaßes. Ja. Weil ich frage nur.
Ja,
die arbeiten auch in dem Projekt mit. Und es ist ein gemeinsames Bemühen, genau. Ein gemeinsames Bemühen, wirklich die Qualität zu verbessern. Auch durch die Einbindung von Lexika zum Beispiel. Also ganz konkret, wir haben jetzt Lexika, lassen wir abschreiben und binden, das kann man mit den Füßen nicht 100% korrekt sein. Ortslexika, Personenlexika, und die werden in die Software integriert, um zu matchen. Und dann natürlich muss man dann passende Lexik aus der Zeit finden, die dann einpasst. Also kann ich ein neues Adresslexikon für 17. Jahrhundert verwenden, klar. Okay, ganz kurz. Ja, ich bin über die Zeit. 2 Minuten noch. Digitale Bibliothek zum Thema Langzeitarchivierung. Wir haben ein Langzeitarchiv aufgebaut für unsere digitalen Objekte. Wir bekommen ja so durch die Mediengesetz, durch das derzeitige Mediengesetz sowohl Publikationen, CD-ROMs, DVDs, also physische Datenträger, die wir sofort runternehmen von der CD oder von der DVD und auf große Datensysteme spielen. Wir bekommen aber auch Online-Publikationen von Verlagen bzw. von Institutionen, die uns das freiwillig abliefern. Wir haben es jetzt geschafft, endlich nach 2 Jahren mühsamster Verhandlungen mit der Medizinuni in Graz eine Universität zu gewinnen, die unsere Dissertationen davon digital abliefern wird. Bei allen anderen geht es noch schleppender. Und wir werden auch in Zukunft Websites archivieren. Wir haben natürlich auch Zusammenrichtlinien für diese Ressourcen entwickeln müssen und Geschäftsgänge, Workflows mit Abliefern auch erst etablieren müssen. Und aus der mittlerweile 3-jährigen Projektphase kann ich sagen, die Schwierigkeit ist nicht die Technik. Die Schwierigkeit sind die Personen und die Institutionen dahinter, die Schnittstellen, das Zusammenarbeiten, wer liefert welches Format zum richtigen Zeitpunkt. Und die Technik ist das Geringste, das ist am schnellsten implementiert. Ganz kurz noch zur rechtlichen Situation. Ich habe schon erwähnt, derzeit bekommen wir nur Offline-Medien. Wir haben aber vor 2 Jahren auch eine Mediengesetznovelle schon angeleiert und hatten heuer schon eine Regierungsvorlage, die hätte auch schon im Nationalrat, der damals noch vorhanden war, debattiert werden sollen. Und dann kam das leider die Nationalratswahl jetzt wieder dazwischen. Das heißt, mit 1.1. wird die Novelle sicher nicht in Kraft treten können, außer es geschehen Zeichen und Wunder und wir haben eine Regierung bis dahin. Und wir werden aber im Laufe hoffentlich des Frühjahrs dann diese Novelle endlich haben und haben dann auch eine rechtliche Basis, sowohl Webarchivierung als auch alle Online-Publikationen sammeln zu können. Ich möchte Ihnen jetzt nicht im Detail schildern, die wichtigen Knackpunkte waren eigentlich die, wir sind diese 2 Jahre mit den verschiedensten Verlagsverbänden gesessen und der Knackpunkt war immer das Urheberrecht, es war immer die Benutzungsfrage, es wurde nie in Frage gestellt, dass die ÖMB es nicht sammeln soll, sondern es war ganz klar, dass es nur einen eingeschränkten Zugang geben kann. Also es werden Daten nur an der ÖMB angeboten werden dürfen, teilweise für Kostenpflichtige wird es auch nur einen Einzelzugriff, einen gleichzeitigen Zeitpunkt geben. Und gnadenhalber hat man uns dann noch gestattet, dass ausgedruckt werden darf. Wir haben es nicht geschafft, den Download auch zu ermöglichen, aber Ausdruck zumindest wurde dann das ist also doch nicht so ein Eingriff in ihre wirtschaftlichen, ich weiß nicht was, Gewahrung, dass das jetzt den Verlag zum Eingehen bringt. Das wenn die Nutzerinnen und Nutzer hier ausdrücken. Was wir aber vorher trotzdem gemacht haben, ist, dass wir die Webarchivierung aufgebaut haben, dass wir mittlerweile sowohl Speichersysteme als auch die Harveste soweit mit lauter Open-Source-Tools, die da in Verwendung sind, konfiguriert haben, dass wir jetzt mittlerweile 2 Harvestings durchgeführt haben. Das eine war die Euro 08 und das zweite war bis jetzt eben genau die Nationalratswahlen gewesen. Da haben wir so selektive Seiten genommen und haben die so regelmäßig archiviert. Wir können sie erst zur Verfügung stellen, wenn wir das Gesetz haben. Bis dahin müssen wir uns halt auf Sammeln beschränken. Und es wird so sein, dass wir sowohl die gesamte AT-Domain 1-2 Mal im Jahr archivieren werden, als auch einzelne Seiten klarerweise viel öfter. Bei Tageszeitungen kann ich das nicht nur 2 Mal im Jahr machen, da wird sich eine tägliche Speicherung geben. Da muss man einfach dann wirklich schauen und skalieren, wie viel Speicher habe ich und wie oft kann ich das archivieren. Und für Österreich sind es mittlerweile ca. 780.000 Domains, die da auf uns zukommen. Bei der Euro 08, da haben wir ungefähr so, es waren etwas mehr schon, haben wir so 180 GB an Daten zusammenbekommen. Wir haben bis zu einem vierstündigen Intervall gehabt. Also die Seite Sport, ORF, AD haben wir alle 4 Stunden gearbeitet und ansonsten haben wir bei allen anderen auf einen täglichen Durchlauf der Seiten gemacht. Das waren insgesamt 82 Domains und das ist gelaufen von Ende Mai bis Mitte Juli, diese Vordermann-Nachtrag-Gegeben. Und derzeit arbeiten wir daran, auch diese Seiten im Volltext zugänglich zu machen. Das ist also auch ein Teilprojekt innerhalb der Webarchivierung. Das wird uns nicht für den gesamten Stand gelingen, das kann ich gleich sagen. Das sind so große Datenmengen, da haben wir einfach nicht die Maschinen dazu. Und das ist einfach das Geld, so viele Maschinen zu kaufen, wie dieses Performant verteilen zu können. Das wird leider sich auf etwas Ähnliches beschränken, beim Internet Archive. Man muss den URL wissen und kann dann zu. Das hat das Internet Archive auch nicht geschafft, den Bestand von Facebook zu machen. Es gibt keine Suchmaschine, die mit diesen Datenmengen letztlich umgehen kann. Ja. Was für uns interessant war von bei der Webarchivierung bis jetzt bei der Euro 08, ist, dass der Großteil eigentlich auf Text- und Bildmaterial gefallen ist und dass dann noch ein paar so Application-Files waren, aber kaum Videos, kaum Audio-Files in dem Rahmen gehabt wurden.
Ich wäre narrisch.
Das war, glaube ich, nicht dabei. Ja, vielen Dank. Und ich freue mich auf Reden.